zu den Astrologgesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich auf das Gespräch heute mit Udo. Hallo!
Hallo lieber Basti, schön mal wieder hier zu sein, obwohl das letzte Mal ist gar nicht so lange her, ne? Perdita Durango war ja auch schon vor kurzem erst noch. Ja.
Ganz genau, also tatsächlich von der einen Aufnahme zu dieser Aufnahme ist jetzt nicht so viel Zeit die Szenen runtergeflossen.
Absolut.
Vor allem Zeit, die Szene. Mal sehen, ob ich das heute nochmal erklären kann. Ich denke aber schon.
Ja,
da draußen, ihr habt es schon am Titel gesehen. Wir haben heute einen etwas anderen Film dabei. Aber bevor wir in irgendwelche Filmgespräche hier eintauchen, gibt es noch ein kleines Vorabgespräch. Und zwar, wir hatten es beim letzten Mal, das erste Mal in unserem Podcast, Werbung geschaltet. Und zwar Werbung in eigener Sache. Ich finde, das ist auch völlig in Ordnung und hier schon mal gleich an die ZuhörerInnen da draußen. Wenn ihr das gehört habt, gebt uns da mal ganz kurz Rückmeldung dazu. Hat euch das gefallen? War das gut? Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann solltet ihr nochmal auf die Webseite vom Udo gehen, denn der veröffentlicht dieser Tage oder eigentlich genau heute, also wenn ihr es heute hört, am 9.8.2024 wird Udo seine neue EP, kein Album, EP rausgebracht. Und ja, gleich mal, bevor wir jetzt den Trailer nochmal schalten, willst du mal noch ein paar Worte dazu sagen, zu deiner EP?
Ja, das kann ich gerne machen. Danke dir erstmal für den Einstieg. Low Orbit Drift, ja, das ist so ein Herzensmusikprojekt. Ich mache das ja nur als Hobby, ne? Als viele, viele Jahre Musik durch verschiedene Projekte. Manchmal ganz allein im stillen Kämmerlein, manchmal mit anderen Menschen zusammen. Und Low Orbit Drift ist so das Baby, das begleitet mich jetzt seit ungefähr 2011 aus dem Kopf heraus. Hat so angefangen als Ambient-Projekt, Science-Fiction-Ambient-Projekt mit so einem leichten Doom-Jazz-Einschlag am Anfang und hat sich so immer ein bisschen gewandelt. Ich stricke da immer ganz gern so an Konzept-EPs, alle immer nicht zu lange. Und so ist das jetzt auch. Das ist auch wieder eine EP geworden. Etwas kürzer. Ich glaube, knapp unter einer halben Stunde sind wir da insgesamt. Und aber mit einigem, was anders ist als vorher. Das ist ein sehr organisches Album geworden. Vorher kam sehr viel auch aus dem Computer, sehr viele Synth-Sounds aus dem Computer. Und dieses Mal sind so die meisten Instrumente halt Percussion-Instrumente. Aus Holz oder aus Metall, die eigentlich so ein bisschen aus dem meditativen Bereich kommen und dazu noch mit einer ganz großartigen Sängerin, der Lenore Lovin aus Leipzig und einer Gastsängerin aus Köln, die liebe Franzis Latting, die man vielleicht kennt von The Bottom Line, die da bei einem Song mit dabei ist. Und so ergibt das Ganze so einen organischen, holzigen, verregneten Dschungel-Abenteuer-Kosmos. Und ja, da bewegt sich das auch storytechnisch. Und ja, ich freue mich über jede und jeden, die oder der da mal ein Ohr reinschmeißt. Gibt's bei Bandcamp ab heute und auch überall sonst, wo ihr so Musik hören könnt. Und der Teaser ist einfach nur so eine kleine Einstimmung.
Wir haben den ja letztes Mal schon gespielt und ich kann mich noch entsinnen, dass da vielleicht hier nochmal vorab gesagt, dieses Stück, was du da ausgesucht hast, was im Hintergrund läuft, auch in dem Teaser, das war so für mich so der Kern dieser EP. Ich hatte sie ja schon mal vorhören dürfen. Für mich war das so die Kernaussage von dieser EP. Und ich hatte sie jetzt die letzten Tage nochmal reingehört und muss wirklich sagen, es ist eine fantastische Arbeit und deswegen ihr da draußen, wenn ihr das hört, geht auf die Webseite, hört euch das an, also in dem Fall ist es Bandcamp. Und give it a listen, vor allen Dingen könnt ihr es ja erstmal so hören, wenn euch das nicht gefällt, ihr müsst es ja nicht kaufen, ne? Aber wenn es euch gefällt, unterstützt doch einfach den Udo, weil was will man heutzutage sonst noch machen? Also es ist wirklich so ein, entweder wir hatten es gerade im Vorgespräch, wir können Content erstellen für andere Leute oder macht halt was Persönliches und hofft, dass es vielleicht anderen Leuten gefällt. Und ich finde, den Künstler direkt zu unterstützen, gerade über Seiten wie Bandcamp, das ist eigentlich so das Minimalste, was man eigentlich tun kann.
Das sehe ich ganz genauso. Ich bin da auch ganz froh. Ich bin jetzt selber auch bei Bandcamp irgendwie zum fleißigen Käufer geworden und zum Unterstützer ganz unglaublich toller Musik, die da so erscheint. Und bin einfach froh über diese Plattform und auch froh über diese Möglichkeit, über diese Plattform halt da auch meine Musik anzubieten. Denn ich bin da mit den ganzen Streaming-Services immer mal wieder auf Kriegsfuß, gerade mit den großen, und habe da immer mal wieder nach Alternativen geschielt. Und die gefällt mir wirklich sehr gut. Es gibt ja dann Ende des Jahres auch noch eine weitere Veröffentlichung, wo es dann auch irgendwie was Physisches gibt. Und da kann man das halt auch gut unterbringen. Und da kann man, wenn man selber halt Musikliebhaber ist, auch einfach nochmal irgendwie an physisches Material rankommen, was ja manchmal echt irgendwie einen schönen Mehrwert hat. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das hier gehört wird, denn das ist einfach ein Herzensprojekt. Und ich werde immer wieder gefragt, was für Mucke mache ich eigentlich? Und ich kann es am ehesten beschreiben als eine Art Filmmusik für Filme, die es halt einfach so nicht gibt. Denn also ich glaube, das ist alles sehr filmmusiklastig und am ehesten auch geeignet für Menschen, die mit dem Thema Filmmusik was anfangen können. Und vielleicht könnt ihr das da draußen. Das wäre schön.
Ich kann das tatsächlich nur bestätigen, denn ich habe letztes Jahr einen Kurzfilm gedreht und schon im Vorfeld wusste ich, was Udo alles kann, und hatte ihn gefragt, ob er denn nicht für meinen Kurzfilm die Musik schreiben kann. Und das kommt nicht von ungefähr. So viel sei schon mal gesagt an dieser Stelle.
Aber direkt die Entwarnung, es wird weiterhin hier nur bei Eigenwerbung bleiben. Bei gelegentlicher Eigenwerbung zu aktuellem Anlass jeweils. Und ansonsten seid ihr weiter von Werbung frei.
Das kann ich tatsächlich auch so sagen. Da habe ich tatsächlich kein Interesse, genauso wie dieser ganze Podcast, der eben halt auch auf eigenen Beinen steht. Und das Einzige, was wir uns wünschen, wir machen es meistens immer am Ende, aber jetzt vielleicht einfach, weil es gerade passt, auch an Anfang. Lasst uns doch einfach gerne ein bisschen Liebe da. Wir freuen uns wirklich über Kommentare. Wenn euch wirklich gefällt, unsere Gespräche, was wir zu sagen haben, oder ihr habt vielleicht auch selber noch ein paar Anmerkungen dazu oder Erweiterungen einfach nur. Am Ende ist es ja vielleicht ein bisschen einseitig, aber durch eure Kommentare auch irgendwo auf Social Media könnt ihr auch dazu beitragen, dass vielleicht auch wir alle ein bisschen mehr Wissen haben, wenn ihr denn auch mehr wisst als wir. Und viele von euch wissen sowieso mehr als wir. Aber also lasst ein bisschen Liebe da, ein paar Kommentare, ein paar Daumen nach oben, Likes, wie auch immer. Das hilft uns schon ganz weiter. Das freut uns auch, und wir wissen aber, dass ihr da draußen seid und dass ihr uns zuhört. Und an der Stelle erstmal noch herzlich willkommen an die ganzen vielen neuen HörerInnen da draußen, denn es sind ziemlich viele in den letzten 3 Monaten dazugekommen. Also die Download-Zahlen sind drastisch gestiegen, so um ein Viertel.
Das klingt gut. Das klingt sehr, sehr gut. Ich freue mich über alle Neuen, die da sind, und auch über alle Alten.
Sehr schön. Udo, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch einmal ganz kurz den Trailer ab.
Oh, gerne.
Und nach dem Trailer, würde ich sagen, gehen wir ins Gespräch rein. Ne?
So sieht's aus. Viel Spaß.
Auf einem fernen Planeten, in den Untiefen des Dschungels. Blutroter Regen. Die Hütte einer Hexe.
Was ist das nur für ein Ort?
Hier wohnt etwas Altes, etwas Böses.
Eine dunkle Bedrohung, schwarze Magie. Flüche, die tief unter die Haut gehen.
Verflucht! Werden sie alle verflucht! Hörst du?
Eine gefährliche Suche in den Schatten eines Tempels. Zwischen innerer Zerrissenheit und den Gefahren der Fremde.
Ich bin am Ende, Nigel. Ich bin einfach am Ende.
Low Orbit Drift nimmt euch mit auf eine Reise in die Abgründe eurer Seele.
Spürst du das auch? Diese Wärme ganz tief in dir drin.
And all hope ends here. Die neue EP, jetzt überall zu hören.
Ist dies das Ende aller Hoffnung?
Dieses Abenteuer wird sie schier an die Lautsprecher fesseln. And all hope ends here. Jetzt. Überall.
So, So, liebe Leute, frisch aus dem Teaser raus, wollen wir jetzt gar keine großen Worte mehr verlieren, sondern ab in unseren Film für heute. Und den dürfte ich aussuchen. Und da habe ich was Besonderes mitgebracht, nämlich mal einen Animationsfilm. Hatten wir hier bei den Nostromos schon Animationsfilme eigentlich dabei, Basti?
Ja.
Was hatten wir da so?
Also das ist eine Folge, die ich keinem da draußen empfehlen möchte, weil das war ein so furchtbares Rumgestammel. Ich hatte in der Post so viel zu schneiden, die ganzen Ams vor allen Dingen, weil wir uns wirklich von einem Grashalm zum nächsten Strohhalm gehangelt haben. Es war Ghost in the Shell und da haben wir auch schon durchblicken lassen, dass wir so allgemein mit Animationen, mit Animes und sowas recht wenig am Hut haben. Und wir auch festgestellt haben, wenn das nicht unsere Materie ist, dann sollten wir auch einfach nicht drüber sprechen. Und deswegen haben wir da jetzt immer so ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber gelegt. Aber der liebe Stefan, der ja ab und zu mal hier zu Gast ist, der ist ja absoluter Comic-Nerd und Fan. Animes. Und der liebt das ja. Und der kennt natürlich auch den Film, über den wir heute sprechen. Also das wird auf jeden Fall auch ein Zuhörer sein. Ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, Udo, wie sieht es denn bei dir mit animierten Filmen aus? Wie ist denn da dein Background?
Ich komme immer mehr rein. Ne? Also mit den Anime-Streifen habe ich es oft auch nicht, obwohl ich immer mal wieder einen Blick riskiere. Ghost in the Shell will ich schon seit Ewigkeiten gucken und habe ich auch wirklich Bock drauf. Keine Ahnung, warum das noch nichts wurde. Einfach wahrscheinlich, weil es nicht hier rumliegt. Müsste ich mal für sorgen. Aber ansonsten, ich bin jetzt gerade die letzten 2 Jahre irgendwie immer tiefer in Graphic Novels auch eingestiegen. Und also irgendwie, der Zugang ist einfach da, ne? Jetzt sowohl in Schriftform, Schriftbildform als auch eben als Bewegtbild. Ich mag animierte Filme, ich mag Zeichentrickfilme, ich mag so das ganze Feld eigentlich gerne. Was nicht heißt, dass die jetzt ständig bei mir rauf und runter laufen. Aber wie jetzt zum Beispiel letztens, ich kam auf diesen Film hier eigentlich wegen einer aktuellen Veröffentlichung, weil ich vor kurzem im Kino saß in Mars Express und mir dachte, hey, wieder französischer, richtig toller Science-Fiction-Streifen, animierter Science-Fiction-Streifen, der mir im Kinositz wirklich richtig was gegeben hat. Ich habe mir den jetzt auch nochmal nach Hause bestellt für eine zweite Begegnung. Den fand ich großartig und da musste ich auch direkt an den hier denken, weil ist zwar ein anderer Stil, aber dennoch irgendwie, ich finde, die Franzosen haben da ein gutes Händchen für und ich würde da gerne mehr sehen, persönlich. Ich finde es schön, dass auf diese Art Dinge gezeigt werden können, die sonst nicht möglich wären. Weil ich meine zum Beispiel dieser Film hier, wir werden da später noch tiefer einsteigen, aber der hätte niemals in einer Realverfilmung so mit französischen Geldern irgendwie gemacht werden können. No way. Und auf diese Art und Weise ging das. Und ich finde, das ist eine ganz besondere Art und Weise, audiovisuell, wie das hier umgesetzt wurde. Und deshalb dachte ich, oh, der ist besprechenswert. Und ist ja auch ganz schön, hier mal die Abwechslung in Animationsform trotzdem nochmal in den Podcast reinzuzerren und mal zu gucken, was das so mit dir gemacht hat oder was das so mit mir macht. Sag mal,
ich bin gespannt.
Was hältst du eigentlich von dem Titel, sag mal?
das könnt ihr natürlich draußen nicht wissen. Wir hatten gerade ein sehr interessantes, spannendes Vorgespräch, in dem wir uns die Frage gestellt haben, was hat der Titel mit dem Film zu tun? mit unserem, ich sag mal so, kulturhistorischen Verständnis, wir wissen schon, die Renaissance auch einzuordnen und welche Themen da dem Ganzen übergeordnet sind oder wie man das auch übersetzen könnte. Aber nichts davon würde Rückschlüsse darauf auf diesen Titel oder beziehungsweise auf die Geschichte geben. Was mich dann zu der Frage bringt, war da mal ein anderes Konzept eventuell geplant und man hat es bei dem Namen gelassen, denn das, ich sag mal so, der hat ja noch diesen Untertitel Paris 2054, aus Paris 2054.
Nur in Deutschland, glaube ich, den hat er sonst nämlich nicht. Also im Original heißt der nur Renaissance und hier in Deutschland hat er noch diesen Zweititel verpasst bekommen.
Weil das Ding ist, ich habe mir dann auch die ganzen Interviews angeschaut von den Beteiligten, auch dem Produzent, und der sprach hier von einer Vermischung von bestimmten Stilen, also Comic-Stilen, der amerikanische und der japanische Comic-Stil, und sprach da in diesem Zusammenhang auch von einer Art Renaissance. Das kann man so übertragen, irgendwie mit Hängen und Würgen kann man das behaupten, das geht, ja, aber ich weiß nicht, Udo, ich bin da echt ein bisschen, weißt du da mehr?
Da bin ich total lost, deshalb wollte ich die Frage unbedingt als erster stellen. überhaupt keine Ahnung, ich finde, ich weiß nicht, wenn das jetzt die Begründung wäre, das als Filmtitel zu nehmen, das ist auch ein bisschen schräg. Leute da draußen, helft uns, wenn ihr irgendeine Idee habt, wenn ihr den Film kennt und kapiert, warum er Renaissance heißt, lasst es uns wissen, schreibt uns. Das würde uns interessieren. Eigentlich wollte ich auch darauf hinaus, ich mag den deutschen Titel dann nämlich lieber als den Originaltitel und das geht mir unfassbar selten so, weil ich finde, dass
auch so.
Ja, ne? Dass dieses Paris 2054, das catcht mich eigentlich noch viel mehr. Oder es ist dieses Zusammenspiel, was mich catcht. Und irgendwie Renaissance alleine, da würde ich einen ganz anderen Film erwarten. Grundsätzlich.
Nicht nur das, sondern weil das ist eben halt auch, das ist so ein totgerittener Titel halt auch einfach. Mhm. Den hat man ja wirklich überall irgendwo wiederverwendet, egal in irgendwelchen Büchern, in irgendwelchen Serienformaten, Comics und eben halt auch in Filmen wurde dieser Begriff irgendwo mit eingearbeitet, ganz zu schweigen von in den hiesigen Artikeln von irgendwelchen Literaten und Kunsthistorikern und Kritikern, wenn man von einer sogenannten Renaissance halt spricht. Mhm. Ja, das heißt also gerade kulturhistorisch ist das schon durchgeritten, da dieses Wort. Und da erwarte ich jetzt nicht mehr wirklich viel. Also da bin ich sozusagen null hooked. Bei Paris 2054, da wird mir schon mal ein bisschen was gesagt, da weiß ich grob, wo eine Reise hingehen könnte. Also wir werden was wahrscheinlich Science-Fiction-mäßiges haben. Hm. Wahrscheinlich. Und da bin ich erstmal dabei.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also als Titel irgendwie einfach griffiger. Mhm. Oder vielleicht ist es auch dieses Zusammenspiel. Aber dieses Renaissance bleibt einfach irgendwie ein Mysterium. Und eine Frage, die ich unbedingt noch loswerden wollte, bevor wir gleich die harten Fakten durchreiten, ist nämlich, du bist ja ein passionierter O-Ton-Liebhaber. Wie gehst du da bei Animationsfilmen ran, Basti?
Das ist total witzig. Ich habe nämlich gestern, wo ich mir dachte, das ist ein Animationsfilm, das ist ein französischer, ich dachte mir dann so wie, ich weiß nicht, wie sie es angelegt haben, ich wusste halt nur, dass das Motion Capture irgendwie wichtig war, und dann dachte ich mir so, jetzt hörst du erstmal in die deutsche Synchro halt rein, weil ich weiß nicht, ob mir jetzt der O-Ton tatsächlich was bringt, und man muss dazu sagen, ich habe mich da durchaus aus anderen Gründen halt noch entschieden, weil ich auch gerade Probleme habe, tatsächlich halt auch die Untertitel wirklich zu lesen, wer Perdita Durango gehört hat, der spurt nochmal ganz kurz dahin zurück und weiß, da hatte ich eine Bindehautentzündung und die ist gerade am Abklingen und habe da immer noch ein bisschen Probleme, deswegen das mit den Untertiteln natürlich auch ein bisschen schwer ist, und das habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du ihn halt einfach auf Deutsch an, bis ich dann den Abspann gelesen habe, dass in der englischen Synchro-Version Daniel Craig und Jonathan Pryce und Konsorten gesprochen haben, und ich dachte so wie, oh, das wäre aber auch schön gewesen. Mhm.
Ich tue mich da selber nämlich auch immer irgendwie ein bisschen schwer mit und mag gerade bei den älteren Sachen dann oft die deutschen Synchros lieber. Aber jetzt hier in dem Fall war mir erstmal schon mal gar nicht klar. Vielleicht hast du da mehr Informationen. Was ist denn dann eigentlich das Original? Ist das Französische das Original oder ist das Original eigentlich, ich glaube, die haben es nämlich eigentlich auf Englisch ausgelegt und das Französische ist eher dann eine Synchro-Version. Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich sind beide irgendwie die Originalversion, weil quasi zeitgleich entstanden. Hast du da mehr Infos durch das Bonusmaterial?
Also da weiß ich tatsächlich nur, dass sie das halt mit den, weil das ist ja, es greift jetzt schon ein bisschen vorweg, aber die haben das mit dem Motion Capture Verfahren gemacht. Mhm. Und da sind ja auch Teile von den Gesichtern mit drauf und auch die Mundbewegung teilweise ja auch mit drauf. Mhm. Und dass, wenn die Actors sozusagen dort halt agieren und sprechen, dann ist das ja Französisch. Mhm. Und deswegen werden die damit auch aufgeführt. Aber ich glaube, um das ganze Ding international zu vermarkten, hat man halt sich einfach die prominenten SprecherInnen dann geholt. Jo. Und wollte das dann sozusagen international dann halt rausbringen und nicht nur auf dem französischen kleinen Markt sozusagen halt dann in der Versenkung verschwinden. Und das ist sozusagen my guess hier an der Stelle.
Ja, macht ja auch absolut Sinn. Also ich habe auch erstmal auf Deutsch angefangen, die ersten paar Sekunden. Ich habe den ja schon ein paar Mal gesehen, ne? Und habe dann hin und her geschaltet, so in den ersten zwei Szenen eigentlich, wo gesprochen wird. Und wollte einfach mal direkt vergleichen, so was ich denn jetzt gucke. Und bin tatsächlich dann bei der Englischen geblieben, weil mir die einfach besser gefallen hat. Ich fand die so ein bisschen grittier, so ein bisschen bisschen schmutziger, ein bisschen, ja, fand ich gut. Hat mir besser gefallen, habe ich dann drin gelassen. Und es ist auch erstmal soweit eine Empfehlung. Die deutsche ist allerdings auch nicht schlecht. Kann man sich gut geben, aber wenn man des Englischen gut und flüssig mächtig ist, das Englisch hier ist wirklich jetzt nicht so schwierig, da kann man sehr gut einsteigen. Und das macht wegen der wirklich tollen Sprecher und Innen sehr viel Spaß. So, jetzt müssen wir aber mal kurz sagen, wer hat denn das Ganze gemacht hier? Magst du mal kurz die Menschen erwähnen, die hinter der Kamera rumgewirbelt haben?
Das kann ich auf jeden Fall tun. Das Ganze ist unter der Regie von Christian Volkmann entstanden. Christian Volkmann, der ist ein französischer Filmemacher. Der hat jetzt nicht die größte Vita. Der hat aber an diesem Projekt schon sehr lange gearbeitet. Also hier geht es wirklich bis ins Jahr 1997 gehen sozusagen. Diese Entwicklung geht die halt einfach zurück. Und ich würde mal sagen, die hatten halt auch ein bisschen Pech gehabt, weil die haben so lange in Entwicklung gesteckt und als sie dann in der heißen Phase waren, kam dann eben halt, leider Gottes, noch vorher Sin City raus. Und da können wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, was das damit auf sich hat, aber da gibt es dann doch die ein oder andere Überschneidung. Und der Christian Volkmann, der hat, könnte man kennen, der hat 2019 noch einen Film gemacht, der heißt The Room. Der ist mit der Olga Kurylenko und Kevin Jensen. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
Nee, bisher noch nicht.
Genau, der scheint jetzt nicht so cool angekommen zu sein da draußen. Also der hat so eine mediocre bis eher tendenziell eher nicht so gut Kritiken bekommen, aber das muss ja nichts bedeuten. Hat insgesamt wirklich nur 3 Credits und ja, also ich habe jetzt tatsächlich bis auf diesen Film tatsächlich noch nichts von ihm gesehen und gehört vorher. Das Ganze ist produziert von den 3 Produzenten, und zwar ist es der Alexis Vonar, Aton Soumache und Roch Lenaire. Und ich weiß ganz genau, ich habe die Namen bestimmt alle falsch ausgesprochen. Wenn du sie besser weißt,
Nein, auf keinen Fall.
Und normalerweise müsste man die 3 eigentlich mit erwähnen, mit dem Christian Volkmann eigentlich zusammen, weil die haben ja diesen Film, diese Idee eben halt mitentwickelt. Die stecken halt mit dahinter. Die Idee war es halt einfach, den amerikanischen und den japanischen Comics so ein bisschen miteinander zu verschmelzen. Man wollte so ein bisschen den deutschen Expressionismus noch mit reinbauen und man hatte sozusagen so ein paar, so ein Stil, also diesen Comic-Stil, die dieser Film so ein bisschen durchzieht, den hat man sozusagen in den Mitte der 90ern schon entwickelt. 97 war dann sozusagen dieses Key-Visual-Design fertig. Da wusste man alles klar, so soll der Look von diesem Film aussehen. Und von da aus hat man dann sich durchgearbeitet, bis man Gelder zusammen hatte. Und dann gab es da diesen großen Big Breakthrough mit dem Mocha. Und ganz ehrlich, ich wusste bis gestern nicht, was ist denn das eigentlich nur? Ich wusste, was Motion Capture Ring ist, aber ich wusste nicht, was Mocha ist. Ja, ich bin ungefähr gestern dann endlich drüber gestolpert, dass beides das gleiche ist, weil es einfach nur die Abkürzung ist. Mhm. Mocha ist Motion Capturing, meine Herren. Ja, genau, das habe ich gestern gelernt. Ja, genau, und wie gesagt, die 3 haben das Ganze mitproduziert. Dann gehen wir mal rüber. Und zwar, das Drehbuch ist von verschiedenen Leuten. Jean-Bernard Puy, Alexandre de la Patillier und Mathieu Delaporte. Die 3 haben es geschrieben. Ich hatte ja schon gerade was gesagt vom Expressionismus und von amerikanischer und japanischer Comic-Stil. Die waren natürlich alle beeinflusst und das durch den Film einfach von Blade Runner und in dem Fall von Philip K. Dick. Das merkt man eben halt auch. Jupp. Also die haben das zum Frühstück gefressen. Und wenn ich jetzt mal die einzelnen Drehbuchschreiber mal so ein bisschen aufklicke, die haben alle wirklich ganz kurze kleine Einträge. Da ist leider nicht wirklich viel passiert. Außer jetzt der Alexandre, der hat jetzt hier noch ein paar andere größere Einträge. Der hat hier die 3 Musketiere hat er mitgemacht. 22 Bullets hier, der mit Jean Reno, der Film. Und der Graf von Monte Cristo, die aktuelle Verfilmung. Also der hat schon ein paar mehr Einträge mit drin, aber ansonsten sieht es bei den anderen ja essig aus. Das Ganze ist geschnitten von Pascal Tursi. Das ist auch sein einziger Credit, den er hat. Und was ich hervorheben würde, was den Film wirklich so eine Hochglanzproduktion verschafft, ist wirklich die Musik. Und die Musik kommt hier von Nicolas Dodd. Und aber auch diese Musikarbeit ist auch tatsächlich auch seine einzige für einen Film.
Ja, der hat bei anderen mitgewirkt, ne? Also der war in diversen Musikdepartments von auch wirklich einigen Filmen mit dabei, aber halt nie federführend ansonsten.
Genau,
ja.
Nie als Composer, ganz genau.
Genau.
Die haben das, also der ist ja tatsächlich nicht nur Composer, sondern war ja auch Dirigent.
Mhm.
Und die hatten das schottische Sinfonieorchester mit 80 Mann, Frau starker Besetzung, die das eingespielt haben. Das war schon faszinierend, wie der Regisseur hat gesagt. Glaube ich ihm auch, weil der Score ist mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen.
Vollkommen, ja.
Ich denke, ich habe mich jetzt einigermaßen gut durchgemogelt durch den Stab oder möchtest du noch irgendetwas hinzufügen?
Nein, ich möchte mich gerne durch die Besetzung durchmogeln und ich werde direkt cheaten und lass einfach die französische Besetzung weg. Weil wie gesagt, also ich glaube, international ist die englische Fassung definitiv die bekanntere und ich könnte auch zu sämtlichen französischen beteiligten Sprecher und innen nichts wirklich Sinnvolles sagen. Also mache ich einfach die Englischen. Wir haben den Daniel Craig mit an Bord. Allen bekannt wahrscheinlich aktuell vor allem in seiner Bond-Rolle oder als Ermittler hier für na komm, hilf mir weiter, Knives Out und Glass Onion.
So ist es, genau.
Genau, solche Sachen. Oh, da kommen ja auch bald schon die nächsten Dinger um die Ecke. Ich hatte irgendwo was gesehen. Dann haben wir die Catherine McCormack, die mir erstmal so namentlich überhaupt gar nichts gesagt hatte. Die hat auch ein paar Sachen gemacht, die ich kenne. Irgendwie in Braveheart war sie dabei und 28 Weeks Later, solche Geschichten. Schneider von Panama, Shadow of the Vampire und so weiter und so fort. Sehr umtriebig. Und trotzdem hatte ich ihren Namen einfach so überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähnlich geht's mir mit, ja, Namen aussprechen, da haben wir's. Romola Sadi Garay, Jirai, I don't know. Ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Auch sie sagte mir erstmal nichts. Ich habe in die Vita reingeguckt und kenne das meiste nicht. Es gibt da so Sachen wie Dirty Dancing 2 und Abbitte und ja, diverse andere Dinge. Scoop, solche Sachen. Sagte dir ihr Name irgendwas?
Der Name sagt mir nichts, aber ich habe sehr wahrscheinlich diesen Film von 2015 gesehen über die Suffragetten, den sie da mitgespielt hat.
Mhm. Und dann haben wir noch die zwei mir bekannteren Herren, nämlich einmal den Jonathan Pryce, ein Mann, den ich sehr mag. Du wahrscheinlich auch, oder?
Natürlich.
Großartiger Typ. Großartiger Typ. Hat viel mit Gilliam gemacht, irgendwie Brasil oder die Münchhausen-Geschichte da oder Brothers Grimm und solche Sachen. Pirates of the Caribbean war er mit am Start und ach, der hat wahnsinnig viel gemacht. Ich sehe sein Gesicht einfach gerne. Hast du da irgendwie ein, zwei Filme, die du ganz besonders hervorheben magst bei ihm?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, welchen Film ich als allererstes mit ihm gesehen habe.
Los geht's.
Und es war damals 1997 bei James Bond, Der Morgen stirbt nie. Da hat er den bösen Medienmogul da gespielt. Oh. Und ich weiß auch, dass das das letzte Mal war, dass ich den Film da gesehen habe und auch gesehen haben werde. Ansonsten mag ich ihn tatsächlich sehr gerne in Brasil. Das ist, glaube ich, das steht außer Frage. Das ist wirklich so ein Überfilm.
Ja.
Den mag ich wirklich sehr. Und ansonsten, immer wenn er irgendwo auftaucht, in so einer kleinen Nebenrolle, auch wie in diesem Film, also ich hätte mich wirklich sehr gefreut, hätte ich es dann Englisch gesehen, aber jetzt mit dem Wissen, das ist schon cool. Ich sehe ihn gerne, der hat irgend sowas Tiefenentspanntes, der kann aber auch einfach komplett fies sein. Also der ist so wandelbar, der könnte der liebe Onkel von nebenan sein und gleichzeitig der Serienkiller. Und wo er mir noch aufgefallen ist und wo ich ihn immer noch im Hinterkopf habe, ist immer, Ronin.
Oh ja. Mhm. Apropos der liebe Onkel von nebenan, dann haben wir nämlich noch für unseren Podcast ganz besonders wichtig hier Ian Holm mit am Start. Besonders wichtig wegen natürlich Alien, wo er mitgespielt hat. Der war allerdings auch in Brasil mit dabei oder natürlich den meisten wahrscheinlich bekannt aus Der Herr der Ringe. Ja, aber auch ein Mann, den man wahnsinnig oft sieht, der von schönen Sachen wie Existenzszenen bis zu irgendwie Blockbuster-Niveau wie das fünfte Element und solchen Kanonen, der war überall dabei. Wirklich sehe ich gerne. Vor allen Dingen sehe ich den gerne, wenn er mal richtig fies ist, wie eben zum Beispiel in Alien, wo er wirklich fiese Momente hat.
From Hell.
Oh ja. Ja, stimmt. Ich glaube, dabei würde ich es belassen. Es gibt noch weitere Beteiligte, aber ich glaube, das waren so die wichtigsten und größten. Hast du da noch irgendwen, wen du erwähnen wollen würdest?
Na, überhaupt gar nicht.
Überhaupt. Das tut mir sehr leid. Das muss dir gar nicht leid tun. Mir war völlig klar, dass dieser Film jetzt nicht dadurch glänzen wird, mit Expertise unsererseits, was die Menschen hinter und vor der Kamera angeht. Ich glaube, das braucht es auch gar nicht. Dann können wir nämlich einsteigen in den Film. Und ich mag gerne einsteigen mit der dringenden und wichtigen Frage. Wie stehst du zu Animationsfilmen für Erwachsene?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich finde, die haben eine Daseinsberechtigung selbstverständlich verdient. Und ich weiß nicht, also ich bin natürlich auch kein Comic-Fan, Freund, wie auch immer. Also da habe ich mir wirklich einfach nichts draus gemacht. Und das ist nicht, dass ich das nicht ablehne und nicht verstehe, sondern das ist tatsächlich einfach auch nicht mein Medium. Da fühle ich mich nicht hingezogen.
Nicht mal Helga oder Asterix und solche Knallerklassiker?
Ich habe in den 90ern, Anfang 90ern, habe ich selbstverständlich ein paar Comics gelesen. Da habe ich die Turtles mal gelesen oder mal einen Batman-Comic in der Hand gehabt oder so. Aber das war nichts, was mich so sehr in den Bann gezogen hat, wie meinetwegen eben halt eine Serie oder dann eben halt ein Film. Weil das war es eben halt, was mich reingezogen hat. Und erstmal so Comics hatten bei mir keinen großen Stellenwert. Und dann ist es mit Animationsfilmen so, dass gerade ich habe zu früh verrückte und krasse Filme gesehen. Ich habe mit 8 Jahren Red Sonja gesehen. Ich habe mit 11 Jahren Clockwork Orange gesehen. Ich habe mit 12 Jahren Nightmare on Elm Street gesehen. Also ich habe schon so ein paar Filme gesehen, die so im jungen Alter halt einfach so eine ganz andere Blickrichtung aufmachen, andere Fragen aufwerfen. Und Animation war bei mir immer auch mit Zeichentrick, mit Kinderthemen verbunden. Und es gab hier damals eine Zeit lang im deutschsprachigen Raum jetzt auch keine ernstzunehmende erwachsene Animationsunterhaltung, die ich hätte aufnehmen können. Da war vielleicht mal Ghost in the Shell vielleicht mal so eine Sache, die man sich hätte anschauen können, aber so richtig viel gab es da nicht. Das ging erst Ende der 90er so richtig los, als dann wirklich dieser ganze Pokémon-Hype losging oder die Legende von Aang und was weiß ich, was da noch alles kam. Und da wurde ja dann dieser, der Anime war ein riesengroßes Ding. Und genau an dieser Weggabelung bin ich damals nicht mit abgesprungen. Also ich habe dann damals in der Zeit wirklich mich komplett auf die Musik konzentriert. Filme eher so nebenbei tatsächlich auch nicht genossen, sondern eher konsumiert. So die frühen 2000er waren wirklich bei mir so eine Konsumzeit irgendwie. Alle Blockbuster irgendwie so mal ein bisschen gesehen und das war jetzt rückblickend betrachtet schon so eine halbe saure Gurkenzeit, aber ich hatte andere Maxime und da ist das komplett an mir vorbeigegangen. Und dann, als ich in den 2010ern dann den Weg wieder zum Film gefunden habe, sowohl beruflich als halt auch als filmische Leidenschaft, dachte ich mir so, nee, ich kann mit Animation, Film, mit allen, die ich irgendwie angefangen hatte, ich komme da nicht rein. Da fehlt mir irgendwas. Da fehlt mir dieses soziale Bindungsstück sozusagen, was ich mit anderen Leuten teile, was in meiner Jugend irgendwo liegt. Wo du sagst, hey, cool, da haben wir uns damals verkleidet oder das sind wir auf irgendeine Con gefahren oder irgend sowas. Das gab es halt einfach nicht. Da habe ich null Bezugspunkte. Und ich sehe gerade durch diese krasse Möglichkeit an CGI, die wir jetzt halt haben, dass du diesen, ich sag mal so, Animationsfilm, so wie wir den auch heute besprechen, eigentlich gar nicht mehr brauchst, weil du ja Möglichkeit mehr hast. Und wenn, dann sehe ich das eher so als nischiges Produkt und du hast halt diesen klassischen Anime zum Beispiel, der auch Kultur, eine riesengroße Kultur hat. Das ist jetzt so mein sehr umständlicher Ansatz, was dazu die Frage hoffentlich irgendwie zu beantworten.
Ja, ja, völlig. Nee, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eine Frage, wo kommt man her, womit ist man sozialisiert, was hat man sich so angeguckt, was hat einem gefallen? Ich hatte da halt einen ganz anderen Zugang und Einstieg. Ne? Ich bin schon sehr früh groß geworden mit der Asterix-Sammlung meines Vaters, wovon es auch immer noch Hefte gibt, die wirklich einfach super, super uralt sind. Und das ist ganz traumhaft schön. Ich sammle die Dinger bis heute. Auch jeder neue wird, egal wie gut oder schlecht das ist, wird gekauft und gelesen. Ist nach wie vor einfach Pflichtprogramm. Und so ist also dieses Comic-Ding bei mir heutzutage eher größer geworden als früher. Also das interessiert mich einfach so, der ganze Markt. Und ich hatte das auch schon immer, was Bewegtbild angeht, dass mich das zumindest interessiert, weil ich finde, es gibt halt sehr frühe Filme schon, die für Kinder sind, aber so ernste Anteile haben, ne, wenn man sich mal so das letzte Einhorn irgendwie vornimmt oder sowas, oder auch später Nightmare Before Christmas oder sowas, oder diesen Weihnachtsanimationsfilm Klaus oder solche Dinge. Oder halt so wirklich auf Erwachsene ausgelegte Sachen, wie ganz früh schon, Gott, ich weiß gar nicht, den habe ich irgendwie wahrscheinlich über meinen Bruder damals oder irgendeinen Kumpel von meinem Bruder zugespielt bekommen, hier so Fritz the Cat oder so ein Blödsinn, ne? Wirklich Erwachsenen-Comic-Unterhaltung. Oder später Dinge wie Coraline, der ja definitiv eher auf ein älteres Publikum zugeschnitten ist. Ich denke da an sowas wie Persepolis oder früher auch die Heavy-Metal-Filme zum Beispiel. Fire and Ice. So der Fantasy-Bereich oder was mir auch begegnet ist im Zusammenhang mit Linklater, sowas wie Waking Life oder Scanner Darkly, solche Dinge. Es gibt halt unglaublich viel Bewegtbild in Zeichentrickformat oder in Animationsformat, was immer wieder geschafft hat, mich auf irgendeiner Ebene zu kriegen, zu begeistern, was irgendwas mit mir gemacht hat. Ne? Also gerade so Fire and Ice fand ich durch dieses Rotoskopieverfahren und diese unglaublich umständliche Art mit dieser ganzen Visualität, fand ich. Ich habe den im Kino sehen dürfen, zum Glück. Hier war ja öfter mal so alte Klassiker hier gezeigt werden und im Double Feature hier immer mal so Sachen laufen. Und den fand ich total beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich ihn wahnsinnig gut fand. Das kann ich gar nicht mal so sagen, jetzt auch rückblickend mit dem Abstand. Aber ich fand ihn zumindest wirklich visuell super faszinierend.
Aber da hast du natürlich auch ganz schöne Filetstückchen rausgesucht. Das sind ja wirklich so die großen, ich kann fast schon sagen, Klassiker jetzt aus dem Erwachsenen-Animationsbereich. Aber das waren jetzt zwei Hände, an denen man das mehr oder weniger abzählen kann. Also gab es da irgendwas Serielles oder irgendwas, was sich da vielleicht noch mit geschliffen hat?
Na gut, ich habe ja auch einfach sehr früh angefangen, sowieso Trickfilmmaterial zu gucken. Ne? Also ich bin einfach groß geworden mit so einem Krempel. Ich habe die Samstagmorgen vom Fernseher verbracht und habe mir halt, wenn nicht gerade die neue Batman-Folge lief, also die neue in Anführungsstrichen, also eine weitere Batman-Folge aus den 60ern lief, ne? Oder eben irgendwie sowas wie eine weitere TOS-Folge, die ich da runtergesuchtet habe, dann lief da eben Comic-Krams, ne? Irgendwie, was weiß ich, von Pinky und Brain über den ganzen Baloo-Krempel hier mit seiner tollkühnen Crew und Chip und Chap und so weiter und so fort, ne? Brauche ich gar nicht runterzurattern, kennt so ziemlich jeder. Ich glaube, ich hab da einfach so viel Material gehabt, so dass für mich auch der Zugang dann in diese erwachseneren Stoffe einfach irgendwie sehr leicht war. So dieser Schwenk rüber zu den Stoffen, die halt nicht so sehr verkindlicht sind. Was ja auch gerade Disney irgendwie möglich gemacht hat, weil viele von den alten Disney-Stoffen ja so einen Anteil für eher Kinder hatten, aber eben auch sehr klare Anteile für Erwachsene. Wenn ich da an das Dschungelbuch denke oder wie heißt denn dieser fürchterliche Film, Kapp und Kappa? Der ist ja wohl nicht richtig astrein für Kinder gemacht. Der ist doch für Kinder wirklich purer Horror, oder?
Also der tut schon weh. Ja, das stimmt schon. Aber es gab ja auch diese Zeit, wo es Disney nicht so gut ging, Ende der 70er, Anfang 80er. Und da gab es ja auch den ein oder anderen düsteren Film. Der Frankenweenie, den sie ja dann hier auch gleich eingezogen haben.
Frankenweenie verbinde ich gerade nur mit Tim Burton, da weiß
das
ich.
Das ist ja auch Tim Burton, den hat er ja 84 ja schon mal gemacht oder 83 sogar.
Ja, diesen Kurzfilm da, genau.
Der ist ja in Giftstrank ja gelandet. Mhm. Genau, aber das war auch zu der Zeit, wo auch hier das Schwarze Loch ja auch rauskam und der, wie hieß denn der in diesen Computern, wo der im Computerprogramm ist?
Tron.
Dankeschön. Mhm. Da ist ja auch ganz viel Rotoskopie, Animations, Graphic, futuristisch Design ja auch mit drin. Und das ist ja auch gnadenlos gefloppt. Also da gab es sicherlich schon Versuche halt, aber in meisten Fällen war das dann doch eher so Kindern und Jugendlichen vorbehalten, die großen Animationsfilme.
Ja, ja, es gibt doch viele, ne? Klar, ich habe hier ein paar Perlen rausgesucht, aber wenn man so mal so durchgeht, was es alles gibt, es gab schon wirklich viele Dinge, die auch eher auf ein mindestens spätjugendliches oder auf ein erwachsenes Publikum zielten. Weil ich glaube, selbst so ein Titan AE, was heute, glaube ich, völlig untergegangen ist oder so, ne, solche Dinge, die sind schon eher auf ein älteres Publikum zugeschnitten. Also das ist schon immer mal wieder versucht worden. Ich weiß nur nicht, wie gut das halt immer so geklappt hat. Ne? Das ist mal besser gegangen, mal schlechter gegangen. Jetzt im Beispiel unseres Filmes heute hat das ja auch nicht so astrein funktioniert. Der hat jetzt nicht die besten Kritiken. Der hat keinen Kult, der da irgendwie hinterher rennt oder sowas. Aber vielleicht gerade deswegen auch ein besprechenswerter Film, weil er halt doch eine ganze Menge hat in sich drin, was interessant ist. Und ich glaube, das Erste, worauf man darüber gehen muss, und das wirklich auch Wichtigste, worauf man darüber gehen muss, ist die Ästhetik des Films. Wie kamst du mit der Ästhetik klar? So gerade als du in den Film eingestiegen bist, und was hat das so mit dir gemacht?
Ich fand den Stil schon cool, aber an manchen Stellen hätte ich ganz gerne mehr gesehen. Da war es mir dann wirklich zu schwarz, also wirklich wie in so einem Frank Miller Comic halt, also wirklich, also Sin City in dem Fall. Und das, ich habe es dann versucht, durch diese Sin City Brille irgendwie zu sehen, aber selbst da gab es eigentlich hin und wieder mal doch noch eine Farbe. Hier hat der Film an einer Stelle auch mal Farben, aber das ist tatsächlich kein durchgehendes Konzept. Also ich kann sagen, ich teils. Also ich fand das schon irgendwie cool. Ich weiß, was der vorhatte. Es hat bloß nicht so ganz funktioniert irgendwie. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter.
Hilft mir weiter. Aber ich gucke da drauf und bin da sehr begeistert. Ich habe jedes Mal wieder, wenn ich den Film gucke, dass ich auch einen schwierigen Einstieg habe. Gerade diese erste Szene mit den Kindern mag ich visuell nicht. Aus irgendeinem Grund. Ich kann es nicht sagen. Die macht es mir immer schwer, und ich komme erst in den Film rein, wenn man dann zu unserem Hauptprotagonisten rübergeht, beziehungsweise wenn da so die ersten Szenen dann passieren nach dieser Einstiegsszene. Dann bin ich plötzlich da drin. Und man muss jetzt erstmal dazu sagen, der Stil ist wirklich... Der ist wirklich krass. Also den meisten Teil des Films gibt's halt wirklich nur schwarz und weiß. Es wird ab und zu gemogelt, wenn Rauch reinkommt oder wenn mal durch eine verspiegelte Glasscheibe quasi durchgefilmt wird, in Anführungsstrichen. Oder Überstrahlungen sind mir aufgefallen, sowas. Ne, da kommen dann mal so ein paar Grauwerte rein, aber das lässt sich wirklich quasi, die Szenen lassen sich maximal an zwei Händen abzählen. Wahrscheinlich sogar eher nur an einer. Die meiste Zeit sehen wir schwarz und weiß. Und dann natürlich gibt's die eine Szene mit den Farben, die du erwähnt hast. Und das finde ich super. Ich verstehe das mit der Tiefe. Ja. Aber irgendwie hat's so was schön Düsteres. Und ich hatte direkt auch so ein Blade Runner-riges Feeling da drin. Musste auch an diverse andere Filme und Dinge denken, die ich so kannte, gerade auch so, ne, Graphic Novel Bereich, irgendwie sowas. Und es gibt da aber Szenen, die mich da wirklich beeindrucken, gerade durch diese Kontraste. So war es halt bei Sin City damals auch, da gab es auch diese Momente, diese Szenen, wo ich wirklich dachte, wow, sieht das cool aus. Und das hatte ich hier auch, zum Beispiel bei dieser wirklich groß angelegten Schneeszene, die bei mir ganz, ganz viel hinterlassen hat. Ganz, ganz großartig irgendwie.
Ja. Aber da funktioniert das mit der Räumlichkeit alles ein bisschen besser. Du hast schon gesagt, Glas, also Spiegel, Glas, Schnee, Rauch. Also spätestens die Dinge, die dir auch, an einem echten Filmset nimmst, um sozusagen mehr Tiefe reinzubringen oder Räumlichkeit reinzubringen, die funktionieren da auch ganz besonders. Und weil du sagst, also wegen dem Stil, ich finde ja den Stil selber, also nicht nur diese krassen Schattierungen, sondern ich finde ja auch, wie die Stadt konzipiert haben, wie dieses markante Paris, du das noch erkennst und trotzdem neue Dinge hinzugefügt worden sind, also dieses alte nicht einfach weggerissen hast und durch was Neues ersetzt hast, sondern alte Sachen sozusagen einfach inmitten von neuen Dingen hast erstrahlen lassen. Ich fand das das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann halt auch dieses ganze Design von den Sachen, die da anhaben. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also da waren viele coole kreative Ideen drin. Mhm. Deswegen teils.
Ja.
Dieser harte Kontrast selber hat mir jetzt nicht immer gefallen. Da hätte ich mir gesagt, ein bisschen mehr Grauschattierung gewünscht. Mhm. Aber ansonsten finde ich dieses Ganze, und du hast es auch schon gesagt, dieses sehr an Blade Runner-mäßige Erinnernde, ziemlich geil.
Wie fandest du die, und jetzt muss ich dicke Anführungsstriche setzen, Kameraarbeit? Man kann ja hier auch von Kameraarbeit so gesehen sprechen, weil ja die Position und die Bewegungen von einer Kamera ja quasi emuliert werden. Deshalb, wie fandest du das?
Also da ist es so, dass der ja relativ klassisch arbeitet. Also versucht viel Stativaufnahmen zu machen, Schuss gegen Schuss. Mit vielen Schwenks hat er auch gearbeitet. Mhm. Macht ja auch Sinn, ne, dass du den Hintergrund sozusagen einfach bloß Keyframe musst und dann die Figur dann halt entsprechend anpassen musst. Aber ich fand das sehr angenehm. Was nicht funktioniert, waren Action-Szenen. Action-Szenen haben bei mir in den meisten Fällen nicht funktioniert. Ja,
wirklich?
Da krankt eigentlich fast jeder Animationsfilm, weil so viele Momente da drin sind, wo du merkst, dass du gerade die irgendwas Animiertes anschaust, wo die Größenverhältnisse auf einen nicht mehr hinhauen, die Proportionen nicht mehr hinhauen, wo Geschwindigkeiten nicht mehr funktionieren. Das sind alles Dinge, die mich schon rausnehmen. Das ist kein großer Kritikpunkt, mhm. Das sage ich gleich. Also es ist kein Kritikpunkt halt, aber bei der Action hat es bei mir nicht funktioniert. Ich weiß allerdings, dass es sehr effektiv ist. Mhm. Also dass es am Ende dann halt auch gerade durch den Schnitt wunderbar gelöst worden ist. Also ich fand es halt ganz, ganz angenehm, bis auf die Action-Szenen.
Hm. Da ist mir gerade diese Autoverfolgungsjagd total im Gedächtnis, weil ich da die und wieder in Anführungsstrichen Kameraarbeit total interessant fand, ne? Weil man hat einen Moment, wo mit Vogelperspektive gearbeitet wird, man hat einen Moment, wo auch wirklich so eine Kameradrehung stattfindet, also wirklich so ein Tilt, ein Kameratilt stattfindet. Das fand ich schön dynamisch und gerade in Kombination mit den auch wirklich guten Geräuschen, die hier benutzt werden, wirklich tolle, tolle Klänge, die da drin sind, fand ich das wirklich schön actionreich. Ich gebe dir recht, was die Schießereien angeht, da hatte ich hier und da auch manchmal meine Schwierigkeiten, wo es da Momente gibt, die ich sehr stark fand, wie die in diesem künstlichen Wald und Momente, die ich eher schwächer fand, wie das Finale unten im Underground, ne?
Mhm, genau.
Ja, da fand ich es auch nicht dynamisch genug, was den Action-Part angeht, bis auf vielleicht den Schlussmoment, der hat mir sehr gut gefallen. Aber so ganz generell unterschreibe ich mit zweckdienlich, nicht zu aufdringlich, das sehe ich auch so. Aber schön gemacht eben diese Momente, wenn durch etwas durchgefilmt wird oder dass auch wirklich manche Gimmicks da benutzt werden, die man halt auch in einem Realfilm so wirklich auch schön fände und gerne mag, ne? Das, ich finde gut, dass sie das hier rüber transportiert haben in dieses Medium und dass da auch mit gespielt wird, dass da gerade auch mit solchen Spiegelungen viel gespielt wird, die dann auch manchmal neue Dinge ergeben und so. Das finde ich, ist ein ästhetisches Pro, was da geleistet wurde. Ist ja eher so eine Sache. Ästhetik und Story haben wir in diesem Film irgendwie auf zwei Seiten. Wie fandest du die Geschichte? Du hast das Ding zum ersten Mal gesehen. Bin ich wirklich neugierig?
Ich fand das so witzig. Ich habe es gibt tatsächlich sogar wirklich einen Wikipedia-Eintrag zu dem Film. Das fand ich sehr witzig. Und das Lexikon des internationalen Films hat dann irgendwo geschrieben, dass die Handlung jedoch allzu vertraut und ideenarm wirkte und nicht wirklich innovativ war. Und dem muss ich tatsächlich beipflichten. Denn alles, was in diesem Film irgendwie passiert, das habe ich in irgendeiner Form schon mal irgendwo gesehen. Und der Film schert sich jetzt nicht großartig darum, das irgendwie zu verblenden oder so, sondern das sind halt Stereotype, die hier bedient werden. Also der Ermittler ist ein typischer, stereotypischer Ermittler in einem Neo-Noir-Film. Und du weißt, wer gut und du weißt relativ schnell, wer böse ist. Es gibt dann den einen anderen Twist vielleicht noch da drin, den ich tatsächlich sehr angenehm fand, auch mit dem Ende. Das fand ich auch sehr gut. Aber ansonsten ist diese Geschichte wirklich simpel und einfach. Und die Crime-Story, die funktioniert, denn die ist es tatsächlich, die mich über die gesamte Laufzeit des Films wirklich dran behalten hat. Mhm. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Mhm. Und die meisten Crime-Geschichten schaffen das bei mir. Also Crime funktioniert immer ganz gut, obwohl das nicht mein präferiertes Genre ist. Aber tatsächlich hat es ganz gut funktioniert. Ich wollte sozusagen die Ermittlung mitmachen. Mhm. Natürlich finde ich das dann blöd, wenn dann irgendwann zur Mitte, letzten Drittel, dann irgendwann nochmal so diese Expositionsbombe nochmal gezündet werden muss, wo du dann auf jeden Fall noch mehr Informationen bekommen, die noch weiter zurückreichen. Ich denke, wieso, das hätte man irgendwie ein bisschen geschickter schon in den Anfang mitbauen können, aber sei es drum. Also es funktioniert, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist nicht der große Wurf, aber es geht. Wie war das bei dir?
Ich hatte da ein sehr starkes Erlebnis beim ersten Mal gucken, weil ich da wirklich mit allen möglichen Dingen mitgefiebert habe, was es ist. Ich wollte mehr über diese Welt erfahren. Ich fand es sehr spannend, wie die Welt aufgebaut ist. Am Anfang zum Beispiel Avalon, dieser Begriff, ich wusste erstmal gar nicht, was ist das genau? Und ich wollte rauskriegen, okay, was ist das genau? Ist das ein Konzern? Ist das ein Computerprogramm? Ist das irgendeine AI, KI? Ist das, ne, was ist Avalon? Und was macht das so? Und ich finde das auch durch diesen Film hinweg einen starken Punkt. Einfach dieses Worldbuilding, diese ganze Welt, die da gebaut wird. Und wie du gesagt hast, und das ist die klare Gegenseite, der am wenigsten starke Punkt ist gleich daneben die Charaktertiefe der Personen, die hier stattfinden, die quasi kurz vor nicht vorhanden ist bei den wichtigsten Personen. Gerade hier bei unserem Hauptermittler Karras. Schwierig. Klischeehaft und unterschreibe ich auch sofort, dass da die Krücken zu finden sind. Ne? Das rein inhaltlich finde ich das schon spannend, aber auch da gebe ich zu, hat man alles schon mal irgendwo gesehen, irgendwo gelesen. Die Storyseite ist hier nicht die Stärke des Films. Also der Noir-Einschlag, ja, cool. Mhm. Der Crime-Einschlag, auch cool. Worldbuilding, wirklich toll. Würde ich sogar, hätte ich sogar echt Bock, noch mehr zu sehen, noch einen weiteren Film, der einfach tiefer in diese Welt einsteigt und uns das noch mehr zur Verfügung stellt, mehr zeigt. Aber ich habe auch beim ersten Mal schauen, genauso wie jetzt beim letzten Mal schauen, festgestellt, das ist für mich echt ein Ästhetikfilm und nicht ein Film, den ich reinschiebe, weil ich jetzt so Bock auf diese Geschichte habe. Ich war sogar in den ersten ein, zwei Malen, die ich den geguckt habe, an manchen Stellen regelrecht verwirrt, was hier gerade passiert. Was jetzt nicht zwangsweise an der Komplexität liegt, sondern einfach wirklich so ein bisschen an der Reihenfolge, wie die Dinge passieren und auch an der Fülle der Namen und so weiter. Da hatte ich manchmal ein paar Probleme, das ist jetzt, ne, nach ein paar Sichtungen lösen sich da natürlich viele Fragen auf und man erkennt auch mehr Details und man kriegt die Verbindung von den Figuren und so weiter. Aber wie gesagt, ich gucke das Ding gar nicht so sehr in dieser Hinsicht, sondern gucke das wirklich eher wegen der Visualität und, wie ich jetzt auch wieder festgestellt habe, vor allem auch wegen der Audioseite. Denn diese Musik, Basti, die zerrt einen doch echt schon ganz am Anfang richtig rein, oder?
Das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass mich das schon so ein bisschen gecatcht hat, die Musik. Die hat was wirklich sehr Cinematisches, wenn man das so sagen kann. Mir kam es so vor, als hätte ich so eine ähnliche Musik schon gehört. Ich dachte mir so, das ist bestimmt ein Komponist, den sie für gewinnen konnten, den ich kenne. Und nein, kenne ich eben halt überhaupt nicht. Und der hat halt, wie gesagt, nichts anderes gemacht. Fand ich ein bisschen krass. Denn der hebt das wirklich auf so ein ganz, ganz, ganz großes Level eben halt auch. Das ist so, ich finde es wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist manchmal auch ein bisschen drüber, finde ich schon. Aber weil die Musik oder der Score an sich selber so stimmig ist, halt hat mich das komplett aufgefangen. Und finde ich super.
Oh, freut mich, ja. Das ist auch der Punkt, der kriegt mich jedes Mal wieder. Und ich finde, du hast es vorhin, glaube ich, auch schon kurz erwähnt, das macht diesen Film direkt eine ganze Stufe besser. Das ist so toll orchestriert, diese Einstiegsmelodie ist so wunderschön und auch zum Ende hin wird das immer wieder super toll eingeflochten. Finde ich wirklich eine ganz großartige Arbeit. Keine Ahnung, warum der Mann da nicht noch mehr abgeliefert hat irgendwie, warum der dann immer irgendwo eher in zweiter oder dritter Reihe dann stand im Musikressort. Denn also, was er hier gemacht hat, ist wirklich gut. Ich habe mich erinnert gefühlt an Das Schwarze Loch, da haben wir es wieder. Und sogar irgendwie aus irgendeinem Grund an James Bond. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht einfach, weil es so ein bisschen auch in diese Richtung halt wirklich Classic Score aus etwas älteren Tagen geht. So.
Es erinnerte, wie hieß es, der spätere John Barry erinnerte mich das schon.
Ne?
Und ja. Der David Arnold vor allen Dingen, der dann auch später übernommen hat, der hat ja auch Sherlock gemacht.
Mhm.
Und irgendwo so, so an erinnerte mich das irgendwie so ein bisschen.
Das ist, passt ja natürlich auch wieder zusammen. Das Schwarze Loch ist ja auch John Barry. Natürlich, klar. Ja, also das wird der Link sein, der da in meinem Kopf irgendwie passiert ist. Ja. Finde ich eine der stärksten Seiten in diesem Film, direkt neben der ästhetischen Seite. Und man muss ja jetzt auch mal sehen, es gibt ja vergleichbare Filme, wir haben den Blade Runner häufiger genannt. Der Blade Runner, man kann über den Film vieles sagen, aber der glänzt auch nicht unbedingt durch seine brillante Geschichte, oder?
Ich finde Minimalismus in einer Geschichte meistens erfrischend, deswegen lieben wir wahrscheinlich John Carpenter Film.
Ja.
Und jetzt ist natürlich auch eine Frage, welche Version von Blade Runner hast du ja mal gesehen? Ich finde ja, dass man den Director's Cut jetzt einfach mal so nehmen kann. So, ne? Das ist so, wie der Film wahrscheinlich mal irgendwann mal gewollt war. Und das reicht. Mehr braucht ein Film auch gar nicht. Das ist einfach, du hast eine Ermittlung, die läuft halt, die trägt dich durch den gesamten Film, durch die ganzen Sets. Und zum Schluss gibt es dann eben halt einen Twist und halt ein Ende eben halt. Ne? Und hier fand ich das so, dadurch, dass der Film eben halt schon auf wirklich bekannten Pfaden halt sich bewegt. Du weißt schon grob, wohin es geht.
Ja.
Du hast das eben halt schon mal irgendwo gesehen. Und jetzt habe ich natürlich nicht diese Opulenz, die mir Blade Runner hat, weil die Farbkontraste sind eben halt auch schon wichtig. Und hier hast du halt einen wirklich sehr harten Kontrast, ganz hartes Schwarz-Weiß. Das heißt also, vieles bleibt halt doch einfach verborgen. Du hast teilweise wirklich die Hälfte des Bildkaders ist halt schwarz. Ja, das muss man sich erstmal vorstellen. Da bleibt mir ja viel verborgen halt. Ne? Da habe ich gar nicht so diese Bildtiefe, die ich dann bräuchte, um da so richtig tief abzutauchen, wie bei Blade Runner. Also, und dann muss man dazu sagen, wenn jemand sozusagen die Plotpoints, die Wendung im Drehbuch gut verschleiern kann, dann ist es eben halt Ridley Scott. Also der bewirft sich mit so viel Style, dass du gar keine Möglichkeit hast, drüber nachzudenken. Und hier bei Renaissance, ich musste sehr häufig darüber nachdenken, wie eigentlich dieser Dellenbach mit seiner Firma, die ich nicht ganz begriffen habe, wie die agiert in dieser Stadt, ja, die Polizei so halb kontrollieren kann, aber irgendwie auch nicht. Aber der hätte von vornherein sozusagen schon diese Ermittlung aufhalten können und hat dann noch so eine merkwürdige Schattenarmee. Und da waren so ganz viele Logik-Dinger, die da aufgemacht sind, wo ich dachte so wie, ich verstehe es nicht. Da wird die Welt mir jetzt nicht so gut erklärt, dass ich das nachvollziehen könnte.
Ja.
Oder hast du das gut verstanden, kannst du mir das vielleicht kurz einfach erklären?
Nee, da sind wirklich dann diese Schwierigkeiten, ne? Und das ist im Endeffekt auch das, was ich meinte mit diesem, ich finde dieses Worldbuilding super interessant, weil es halt so viele Lücken lässt. Ich würde da gerne mehr verstehen und mehr sehen, aber das gibt uns der Film gar nicht an die Hand. Der gibt uns wirklich nur diese Versatzstücke, die wir da sehen, und ob die sich am Ende logisch auflösen lassen oder nicht, das sagt uns der Film nicht, ne? Dafür fehlen uns einfach zu viele Puzzleteile, um kapieren zu können, wie dieser Hase in diesem Paris in 2054 halt so läuft. So, wir müssen das schlucken als Zuschauer. Wir müssen die Pille schlucken und akzeptieren, wie es da ist. Auch der Umgang, ne, von diesen quasi ermittelten Avalon-Mitarbeitern auch mit Menschen da. Es ist eine Menge zu schlucken hier. Oder auch wie mit Gangsterbossen quasi umgegangen wird und sowas. Muss man nehmen, ist im Endeffekt wirklich dieses Graphic Novel Ding. Ich tauche in diese Welt ein und kriege nur das präsentiert, was ich halt eben auch sehen soll, und der Rest fehlt eben. Und da wäre es halt so spannend, wenn sich daraus irgendwie was entwickelt hätte, mit noch ein oder zwei weiteren Filmen da noch tiefer einzusteigen. Was natürlich auch vollkommen nach hinten losgehen kann, wo sich dann vielleicht erst die richtigen Logiklücken auftun, aber naja, das ist jetzt in diesem einen Film, er ist einfach ebenso wie im Bild einfach einiges im Dunkeln. Vielleicht war das gewollt, ich weiß es nicht, aber Aber mich catcht es auf jeden Fall so sehr, dass ich da trotzdem die ganze Zeit dabei bin und das einfach auch spannend finde, was da passiert und wie es passiert und da eben gerade deshalb auch Dinge passieren, mit denen ich eben nicht so rechne. So, es gibt halt einfach Dinge, die kommen unerwartet. Irgendwie. Diese Schattenarmee fand ich super interessant. Auch da muss ich nochmal kurz loben, die Geräusche, oder?
Ja. Also das wollte ich auch noch vor uns noch sagen. Also das Sounddesign finde ich hier tatsächlich eigentlich so das, was den Film auch noch mal ein bisschen so rauspoppt. Mhm.
Ja.
Weil du ja eben halt kein realistisches Element im Film hast. Dadurch kannst du eben halt auch ein bisschen überzeichnen. Und hier fand ich es halt sehr angenehm, dieses Überzeichnen. Fand auch diese, gerade die Geräusche von diesem komischen, was weiß ich, was das für Schallgewehre da irgendwie waren. Diese Geräusche, die es dann gemacht hat, die diese Schattenarmee hatte. Das fand ich schon cool, wie die sich bewegt haben. Die Geräusche waren ja auch irgendwie alle sehr gedämpft. Und vor allem die ganzen kleinen Details. Die Zigarette wird angemacht, halt das Geräusch vom Zippo bis hin zu vielen anderen Sachen halt. Ein Glas wird gerückt oder irgendwas halt oder irgendein Board, da wird irgendwas gedrückt und du hörst das auch alles. Ja. Also da wird sozusagen viel Wert auf die Figuren gelegt, die im Bildkader zu sehen sind. Und das fand ich sehr detailliert. Also da entstand nochmal zusätzliche Tiefe.
Ja, das stimmt. Hast du den Film in irgendeiner Art und Weise als philosophisch empfunden?
Nee. Also ich habe, während ich ihn gesehen habe, auf gar keinen Fall. Dieser Crime-Plot und diese, ich sag mal so, diese Logik dieses Films hat sich mir nicht erschlossen, weswegen ich da natürlich erstmal ein bisschen abgelenkt war. Und diese typischen manchmal existenzialistischen Fragen, die irgendwo aufgemacht werden, wie eben halt über Blade Runner, die wurden doch da gar nicht aufgemacht. Ich hatte das Gefühl, ich wurde mit bestimmten Begriffen beworfen, mit bestimmten Thematiken beworfen, hatte aber gar keine Zeit, darüber zu sinnieren oder nachzudenken. Also ich habe also keine Einladung bekommen, jetzt wirklich drüber nachzudenken, halt einfach über dieses Thema des Films. Und ich denke mal, es ist auch in Ordnung, wenn wir hier so ein bisschen spoilern, aber hier geht es ja auch um zwei WissenschaftlerInnen, die gefunden haben, wie man unsterblich werden kann. Und mit dieser Thematik bin ich hier nicht wirklich konfrontiert worden. Also das hat mir der gesamte Film ja schon gar nicht durch seine Art und Weise, wie er erzählt und konzipiert ist, ja mitgegeben. Das hätte der ja machen können, hat er aber halt nicht, sondern das war halt einfach nur so ein Plotpoint halt, einfach nur, dass die das halt zufällig können. Die hätten auch, keine Ahnung, eine Superwaffe erfinden können oder sonst irgendwas halt, das wäre aufs Gleiche rausgekommen. Also da nimmt mich der Film da halt einfach überhaupt nicht da an die Hand, was das Thema betrifft.
Ja.
Sondern der interessiert sich halt einfach nur um den Style und eben halt die Crime-Geschichte ein bisschen voranzutreiben und ein paar dramatische Wendungen halt. Aber mehr passiert da leider nicht. Hast du da was rausgelesen, gesehen?
Nee, ich habe mich da auch nur du hast das schön gesagt, mit Stichworten beworfen gefühlt. Also gerade sowas wie dieses Unsterblichkeitsding, was da in so einem Nebensatz quasi abgehandelt wird. Was sagen sie da irgendwie? Without death, life is meaningless. ja, solche Dinge halt. Nee, hab ich da auch nicht gefunden. Hatte ich, glaube ich, am Anfang irgendwie die Erwartung, das da zu finden, eben wegen dieser Blade Runner-esken Art, und wurde ich aber nicht fündig. Inzwischen konnte ich das Ding ganz gut ad acta legen, aber ich dachte mir schon, da du ihn jetzt zum ersten Mal gesehen hast, wahrscheinlich, hast du das auch irgendwie eher als plakative Plotpoints gesehen.
Ja, leider.
Denn als wirkliche Tiefe in irgendeiner Art und Weise, denn das ist da nicht drin. Ich glaube, die größte Tiefe, die man dann wirklich da finden kann, ist eben in den eher nicht ausgesprochenen Dingen, wenn es um diesen Großkonzern und die Rolle dieses Großkonzerns in dieser Stadt geht. Und dass man da in dem Film wirklich mit der Lupe sucht, ob man Hinweise kriegt, was wie funktioniert und wie die Rolle da aussieht und ob da vielleicht auch wirklich noch so ein bisschen eine Bedeutung zwischen den Zeilen drin steckt, was jetzt auch nichts Neues wäre, ne? Der große Großkonzern, der kontrolliert und so weiter und so fort. Aber ich finde es, obwohl es eigentlich ein alter Hut ist, das Thema ja nach wie vor total interessant. Also es ist nicht so, als wenn mich das nicht irgendwie catcht. Nur ist der Film jetzt nicht gut da drin, einem da irgendwie irgendwas Neues zu präsentieren, sondern er nimmt halt Dinge, die man kennt und baut die zu was Stimmungsvollem zusammen, um eben den Rest zu stützen, nämlich die Ästhetik und diese Crime Story und so, ne, diesen Sci-Fi-Noir-Sud, der da irgendwie draus entstanden ist. So. Von daher.
Da habe ich gleich meine Frage, die gleich da anknüpft dran, weil mich das jetzt wirklich beschäftigt hat, als ich das gesehen habe, ist bis jetzt halt dieses, du erschaffst sozusagen in Mitte der 90er Jahren so ein Key-Visual. Du hast da lange dran gearbeitet und weißt, so soll mal ein Film aussehen.
Jo.
Und dann von 97 an, wir nehmen das jetzt einfach mal als Startdatum, bis jetzt zu dem bis zum Release des Films, was 2006 war, also da dürfte 2005 fertig gewesen sein. Mhm. Da reden wir von einem Zeitraum von 7 Jahren.
Ja. Ja.
So, 7 Jahre sind eine lange Zeit, um an sowas zu arbeiten. Sollte da nicht eigentlich die Geschichte, also das Drehbuch, vor allem, weil du es ja nicht drehst wirklich, sondern weil es ja doch vieles Animiertes eben hattest, sollte die da nicht einfach wirklich absolut hieb- und stichfest sein? Und sollte man dann nicht mit diesen Themen, die der Film ja eigentlich aufmacht, so gut arbeiten, dass du dann wirklich sagen kannst, okay, wir haben nicht nur Look und Feel, sondern wir haben eben halt auch mehr, wir haben auch Inhalt im Film. Gerade wenn man so viel Zeit, so viele Jahre eben halt da rein investiert. Oder sehe das ich jetzt nur aus meiner Perspektive?
Ich verstehe, was du meinst, aber das für mich ist das ja hier, auch was die inhaltliche Seite angeht, absolut kein gescheiterter Film, sondern das ist für mich eine spannende Geschichte, der ich gerne folge und die mir auch Überraschungen bietet und die vor allem auch ein starkes Finale bietet. So, es gibt ja vergleichbare Filme, die in einem ähnlichen Kosmos und mit einer ähnlichen Visualität spielen, nur halt in Realvariante. Zum Beispiel gibt's Mute. Und das ist ein vollkommen, hier von Duncan Jones, der ist ein vollkommen unfassbar gescheitertes Ding. Also vor allem halt eben inhaltlich und was die Charaktere angeht und so. Wenn ich die beiden Filme nebeneinander angucke, kann ich nur sagen, okay, hier Renaissance, alles richtig gemacht. Denn ihr verlasst euch auf eine schöne Schnitzeljagdgeschichte quasi. Ihr verlasst euch auf so klassische Elemente. Ihr verlasst euch auf das, was funktioniert. Und das macht ihr in gut und vor allem dann auch in schön. Das ist mir immer noch lieber als das, was Duncan Jones da irgendwie sich, mir fallen keine netten Worte dafür ein, zusammengeschrieben hat. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
Nein,
okay.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, okay, dann hinkt der Vergleich jetzt für dich völlig. Lass ihn auch, guck da nicht rein. Liebe Leute da draußen, die ihr das hört, guckt da alle nicht rein, die ihr es nicht gesehen habt. Das ist eurer Zeit nicht wert. Und das ist hier, es ist ja keine schlechte Geschichte. Es ist nur eben auch keine brillante Geschichte. Und ich sehe das ein, so bei der Zeitspanne wäre da definitiv mehr drin gewesen. Die Kritik, das muss der Film sich gefallen lassen. Aber es ist, aber es ist ja dennoch alles andere als eine schlechte Geschichte. Es ist eine, die viele coole Punkte drin hat und der, wo wirklich spannende Sachen passieren und wo auch interessante Charaktere auftauchen. Das sind jetzt nur nicht unbedingt unsere Hauptcharaktere, weil da halt was Tiefe fehlt, weil die halt ein bisschen zu sehr Abziehbilder sind. Aber das ist ja nicht bei allen Charakteren so der Fall. Und grundsätzlich, ich gucke da drauf und denke mir, es ist nicht brillant, aber ich mag es.
Jetzt muss ich kurz eine andere Frage zwischenhauen. Welche von diesen Figuren haben dir denn eigentlich besonders gut gefallen? Und was hältst du denn eigentlich von unserem Protagonisten, von dem Karas?
Ja, beim Protagonisten hat mir wirklich Tiefe gefehlt, aber ich fand ihn so als Heldenfigur tatsächlich ganz gut. So, aber ich fand, er wurde eigentlich durch beide weiblichen Protagonistinnen definitiv überschattet, weil beide interessanter sind als er. Dadurch, dass man bei ihnen mehr an die Hand kriegt. Man kriegt emotional viel mehr an die Hand, weil er ist einfach nicht besonders emotional. Was meint so gut wie gar nicht? Das ist bei den beiden Frauen, um die es da geht, ist das halt anders. Die finde ich durchaus spannend. Ich finde die Beziehung zwischen denen spannend. Und ich finde halt auch spannend, was durch diese Geschichte dann mit ihnen passiert. Aber eigentlich die interessantesten Charaktere waren dann eher der, kann man Wissenschaftler sagen, also Müller. Und hier, es sind ja Zwillinge, ne? Die beiden alten Männer mit Narbe, ohne Narbe, so. Korrekt?
Ja, genau.
So. Und die fand ich einfach durchaus faszinierend von dem, was ihre Rolle in dieser Geschichte ist, was sie da tun, warum sie es tun und was sie antreibt. So, das sind für mich, glaube ich, die spannendsten Figuren jetzt, diese zusammengefasst. Und die anderen eher Abziehbilder. Und das meint halt sowohl unseren Frontmann hier, den Karas, als eben auch den Chef von Avalon, dessen Name ich immer wieder...
Dellenbach.
Dankeschön, furchtbar, ich kann mir diesen Namen nicht merken, es ist grauenhaft. Ja, der ist halt auch ein völliges Abziehbild, ne? Der ist im Endeffekt wie, ist eine Comicfigur, es ist einfach eine Comicfigur. Er hat keinerlei Tiefe, er hat halt seine eine Mission und er ist diese Mission. Ist halt nicht sonderlich spannend, aber macht das trotzdem ja gut in diesem Sinne. Also er erfüllt seinen Part irgendwo. Welche waren für dich die interessantesten Figuren?
Also definitiv nicht Karras. Karras wirkte auf mich wie wirklich so Bruce Wayne, bloß ohne, dass ich halt irgendeine Art von wirklich echten Hintergrund habe oder sonst irgendwas oder irgendwas, wo ich bonden konnte. Ich konnte an seinem Kollegen, mit dem konnte ich bonden, mit dem Amiel, der dann bedroht wird, weil er gerade ja Vater geworden ist. Mhm. Das war auch eine spannende Szene und das war auch gut und du fühlst da halt auch mit, die war gut halt, aber der Karras, der war so flach. Mir hätte eine stärkere Figur, die ein bisschen ambivalenter ist, die hätte mir wirklich ein bisschen mehr geholfen, dann noch tiefer einzutauchen. Deswegen ich mich dann auch sehr gefreut habe, eben halt über diese ganze Nebenbesetzung, weil die hat mir das dann wirklich echt so ein bisschen schöner gemacht. Ich fand zum Beispiel den Farfella, den Mafia-Boss zum Beispiel, ja, super spannend, interessant halt. Was ist das für ein Typ? Ja, wo kommt der her? Warum kennen die sich? Mhm. Was ist da passiert? Ich fand die Szene mit Müller fand ich ganz gut. Ich fand das Ende mit der Bislane fand ich zum Beispiel auch, beziehungsweise der Ilona fand ich ja ganz gut. Also das war wirklich so ein, oh cool, das macht was mit mir. Und ich fand halt auch tatsächlich den Dellenbach, weil er so super eindimensional ist, der ist der Böse halt, das hat mir so viel Spaß gemacht, der hat auch übrigens die Standard-Synchronstimme im Deutschen gehabt von Aaron Eckhart, das macht das Ganze noch, macht es noch mal so ein bisschen irgendwie, das hatte sowas, sowas richtig allglattes und das machte irgendwie Spaß.
Mhm, cool. Ah, den Gangsterboss ist den habe ich völlig vertüdelt gerade bei meiner Aufzählung. Natürlich, den fand ich auch einfach. Die ganze Szene ist super spannend. So, alles in allem. Und also der Typ ist auch einfach wirklich super interessant. Ja, vollkommen richtig. Da gebe ich dir völlig recht. Das Finale an für sich, wir haben es ja schon ein, zweimal angedeutet. Ich finde, das ist eine Stärke des Films. Kam das für dich überraschend? War das für dich eine Art Plot-Twist?
Der Dr. Müller hat ja sozusagen ja seinen Bruder ja irgendwie retten wollen, was er dann irgendwie ja doch hat, der sozusagen in seinem Labor ja noch rumhängt und dort bunte Bilder malt.
Jo.
Genau. Übrigens auch der einzige Moment im Film, wo man eben halt Farben sieht, nämlich genau, wo er das halt malt.
Genau, die Zeichnung.
Daraus, genau, und daraus wurde eben halt überhaupt nichts gemacht halt im Film. Mich ärgert es eben halt auch und ich finde es auch doof, was man mit ihm am Ende des Films halt auch gemacht hat. Mhm. Und dass er eben halt auch wirklich nur so eine Plot-Device ist. Und das ist echt, echt, echt schade. Da wird nichts draus gemacht. Der ist nur dafür da, um rauszufinden, was die Bislane eigentlich für einen Charakter eben halt auch ist. Mhm. Und dann entsprechend halt auch für dieses Ende sorgt, was ich persönlich ganz gut finde. Also das war tatsächlich cool. Das hat mir gefallen, aber dieses Hinführen fand ich eben halt echt leider ein bisschen schwachbrüstig. Also das war so, viele Figuren sind halt wirklich nur drin, um eben halt diesen erzwungenen Crime-Plot halt voranzutreiben. Und das war so ein bisschen so lame. Das hat mich echt ein bisschen geärgert, weil ich sehe so viel Potenzial in diesem Film. Und zwar wirklich viel Potenzial.
Ja, da wären einfach diese 3-4 Schritte noch tiefer in diese Geschichte und in die Charaktere wünschenswert gewesen. Naja, das sehe ich auch absolut. Keine Frage.
Wie hat dir das Ende gefallen?
Ich fand's super, muss ich ehrlich sagen. Beim ersten Mal eine große Überraschung und im Verlauf so meiner Sichtungen, meiner Begegnungen mit diesem Film, muss ich immer wieder sagen, mit so rein storyseitig einer der stärksten Momente. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat alles drin, was es braucht, hat Emotionen drin, hat eben so einen kleinen Schubser nochmal in eine neue Richtung drin und hat halt auch wirklich so einen wuchtigen Abschluss, sag ich jetzt mal, einen emotional wuchtigen Abschluss, den es halt auch wirklich braucht an dieser Stelle, um nochmal irgendwie zu berühren. Und das macht er gut, das macht er wirklich gut. Also der Punkt trifft, genau wie die Kugel quasi. Und mehr sagen wir da nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier einige Menschen zuhören, die das Ding definitiv noch nicht gesehen haben oder wo es schon einfach sehr lange her ist und sich vielleicht nochmal irgendwie eine neue Begegnung lohnen würde. Und das wäre auch gleich mein Anschluss, denn ich habe gar nicht mehr so großartig Punkte auf der Liste. Hast du noch welche? Denn sonst könntest du...
Gar nicht, überhaupt nicht.
Sonst könntest du in eine Zusammenfassung schlittern und nochmal kurz auf den Punkt bringen, ob sich die Begegnung mit dem Film denn lohnt.
Also für mich war Paris 2054 Renaissance eine... Ich sag mal so, eine interessante Erfahrung. Also ich kann wirklich sagen, der Film ist, auch wenn er mir nicht wirklich zu 100% gefallen hat, habe ich halt auch die ganzen kleinen Dinge da drinnen gesehen. Ich habe das Herzblut von den FilmemacherInnen da drinnen gesehen. Ich habe die Idee schon gesehen. Ich weiß, was sie davor hatten. Und die haben sich da auch richtig schön an diesem Look dort festgegriffen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist auch was, was mich sozusagen, weil es halt total Meta ist, aber trotzdem gut den Film hat, auch mitgetragen hat. Denn die Geschichte vom Film ist leider Gottes, naja, alles jetzt nicht so toll. Sie funktioniert, das auf jeden Fall. Das ist keine Vollkatastrophe oder irgend sowas. Die ist auch nicht schlecht, aber es sind halt auch super viele Klischee-Szenen drin. Es sind eine Klischee-Liebesszene, die dann abgeblendet wird. Ein paar Klischee-Dialoge da drin. Es ist okay. Das ist alles nicht schlimm. Aber die Figuren sind leider Gottes ein bisschen zu platt und es ist eben halt ein kleines Independent-Projekt. Da kann ich nicht so harsch jetzt das Ding halt runterraten, weil ich sehe halt einfach die Idee und die zählt manchmal dann bei mir dann doch mehr. Und der Film ist aber eben halt sau cool. Also der hat halt eine coole Attitude und das rechne ich ihm halt auch hoch an und hat über weite Teile auch Spaß gemacht. Also von daher kann ich wirklich sagen, ich habe da mehr Gewinn rausgezogen für mich. Ist jetzt nicht der absolute Hit, aber hat was. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Cool.
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
Absolut. Du hast auch das meiste schon gesagt, was ich dazu sagen könnte. Also gerade dein Punkt mit dem Independent-Film und der Liebe dazu, das ist halt bei mir auch so. Ich habe eine große Liebe für so eine Art von Film, für sowas Nischigeres, Kleineres, für eine gute Idee, wo viel Herzblut reingeschmissen wird und dann wirklich noch was erstaunlich Großes draus gemacht wird. Dieser Film wirkt für mich immer wie so ein Startfilm, der wie so ein erster Film, wie so ein Abschlussfilm und erster Film eines Regisseurs, bei dem dann ganz viel Großes draus kommen kann, wo man dann immer mal wieder zurückkehrt und sagt, ach, so hat das angefangen. Und also diese Wirkung hat das Ding auf mich. Und ich habe hier ganz viele Probleme, ganz viele Dinge, wo ich drauf gucke und sage, ja, das ist nicht rund, nicht perfekt und nicht tief genug und hakt an einigen Ecken und Enden. Aber dann habe ich auf der anderen Seite so viel, was ich mag. Ich kehre allein für den Look, allein für diese Stadtszenen, für diese wahnsinnig schönen Ansichten von Paris, für diese Schneeszenen, für diese ganzen Dinge kehre ich da immer wieder gerne zurück. Und auch für so dieses, ich mag dieses Noir-Feeling ja sowieso ganz gern. Und dann in Kombination noch mit Science-Fiction, das finde ich großartig, wenn es da sowas gibt. Ich bekomme hier genug, um immer wieder zu sagen, boah, ich leg das Ding mal in den Player und hab da jetzt gerade mal wieder richtig Bock drauf. Es ist eine kleine Perle, aber eben keine geschliffene, sondern eine mit wirklich Macken drin, mit ein paar Ecken drin, mit ein paar Problemen dabei und ist dennoch irgendwie ziemlich cool. Und das finde ich gut. Ich mag diese Art von Kino. Und genauso, da muss ich nochmal rüberschwenken, habe ich halt letztens auch in diesem Mars Express gesessen und war da auch begeistert von diesem Film. Und ich glaube einfach, es ist auch, und deshalb habe ich den Film vielleicht auch hier hingeschliffen, es ist so ein bisschen der Wunsch nach mehr in dieser Richtung. Ich finde es ganz cool, wenn ab und zu so Sci-Fi auch in so einer Art und Weise mal geschieht, mit Sachen, die man sonst nicht so sieht oder mal mit einem besonderen Ansatz, was den Look angeht oder was in der Richtung. Ich empfehle den Film definitiv all jenen Menschen, die mit Graphic Novels und so mit diesem Sci-Fi-Noir-Ding generell was anfangen können oder halt mit dieser Art von Look was anfangen können und generell auch mit Filmen, bei denen halt die Ästhetik eindeutig über der Story steht. Ja, alles in allem, schönes Ding. Damit haben wir's, würde ich sagen, mein Lieber.
Ich denke auch. War tatsächlich doch länger, als ich jetzt gedacht habe, aber cool, sehr schön, freut mich.
Finde ich auch. Dann Ja, alle da draußen. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. So in den Einstiegsworten haben wir ja eh schon gesagt, was noch zu tun ist. Also entlassen wir euch einfach in die Nacht. Magst du noch ankündigen, was als nächstes geschehen wird?
Ja, also in der großen Runde mit dem Fred und uns beiden zusammen werden wir über Manche mögen's heiß sprechen. Da die Aufnahme allerdings noch ein bisschen hin ist, kann ich mir vorstellen, dass vorab allerdings noch ein Zweiergespräch kommt. Mhm. Möglicherweise mit uns beiden nochmal oder in irgendeiner anderen Konstellation, das können wir jetzt aktuell noch nicht sagen. Aber das nächste große Gespräch, das führt uns in die 50er zu Billy Wilder.
Oh ja, freue ich mich drauf. Na gut, Basti, dann ihr draußen. Ciao, Basti, tschüss. Ganz, ganz lieben Dank fürs Gespräch und bis dann.
Vielen Dank für den Film und das Gespräch und schönen Abend dabei.
And all hope ends here. Jetzt. Überall.